Geschwister, ich grüße euch alle mit der Liebe unseres Herrn Jesus. Ich weiß nicht, sieht man mich überhaupt? Irgendwie, ich fühle mich so, als ob geht es. Ja, Viktor hat schon gesagt, du warst schon jahrelang nicht bei uns und das stimmt auch. Ja, das war schon sehr lange. Ich weiß nicht, warum es so gekommen ist, dass ich so lange schon nicht mehr bei euch war. Ja, umso mehr freue ich mich über die Gemeinschaft mit euch. Und bringe Grüße aus Hussenhofen natürlich mit und wünsche euch Gottes Segen. Geht es euch auch so, dass ihr über das Wetter miteinander spricht? Mal sehr oft passiert das so, ja. Wenn man zusammenkommt, also das gehört irgendwie zum Standard. Wenn man nicht genau weiß, worüber man spricht, über das Wetter kann man immer sprechen. Ja. Und vielleicht kommt manchmal so ein Gedanke, woher kommt, weht der Wind eigentlich? Jetzt ist es ja sehr warm gewesen die letzten Tage, aber vor ein paar Wochen, da gab es auch einen sehr großen Sturm oder ziemlich großen Sturm. Und mir geht es dann so, wenn ich so einen Sturm sehe, erlebe, spüre, dann schaue ich ein bisschen besorgt aus dem Fenster. Ja, was passiert in meinem Garten? Was fliegt alles umeinander und dann muss man alles sammeln und so weiter. Also ein Sturm ist schon manchmal angsteinflößend. Das ist jetzt nicht sehr angenehm. Wenn wir uns über das Wetter informieren, wenn wir irgendwo was lesen oder schauen, dann wird meistens in den Nachrichten darüber gesprochen, über den Wind. Also der Wind hat einen Einfluss auf das Wetter. Man sagt dann, dass der Wind manchmal gutes Wetter bringt oder schlechtes Wetter mitbringt. Woher weht der Wind? Das ist eine gute Frage, die stellen manchmal auch Kinder den Eltern. Ich weiß nicht, was würdet ihr euren Kindern sagen, wenn sie fragen, woher weht der Wind? Ja, dann kommt man schon in Verlegenheit. Ja, was soll man da sagen? Wo wird der Wind geboren? Wo entsteht er? In Amos 4, Vers 13, da wird gesagt, dass Gott den Wind erschafft. Das ist ein interessanter Gedanke. Und zwar, dass Gott nicht nur einmal den Wind erschaffen hat, sondern immer wieder erschafft Gott den Wind. Also wenn wir heute ein bisschen frische Luft spüren, einen Zug spüren, dann können wir so daran denken, Gott lässt einen Gruß an uns schicken. Ja. Entweder ist es ein netter Hinweis, eine Erfrischung, oder es ist auch eine Warnung, ja, was ein Sturm mit sich bringen kann. Manchmal, ich weiß gar nicht, ob das im Russischen auch gebraucht wird, aber manchmal gebrauchen wir diese Frage, woher weht der Wind im übertragenen Sinn, wenn wir miteinander sprechen und dann sagt jemand was und ich stehe da und überlege mir, was will er mir eigentlich sagen? Ja, so, kennt ihr diesen Gedanken? Und dann sagt man im Deutschen, woher weht der Wind? Was will er? Was will der Mensch da mir eigentlich mitteilen? Heute geht es nicht um das Wetter, wollen wir sprechen, auch nicht, wie wir das in der Sprache gebrauchen. Wir wollen heute über den Heiligen Geist nachdenken. Und der Heilige Geist wird in der Bibel immer wieder mit dem Wind verglichen. Er wird nicht nur verglichen, sondern der Name vom Heiligen Geist bedeutet Wind. Im Hebräischen klingt das ungefähr so, Ruach. Und die ursprüngliche Bedeutung von Ruach ist bewegte Luft, also Wind. Und so wird der Heilige Geist benannt, Ruach, bewegte Luft, Wind. Das Land Israel, es liegt ja zwischen dem Mittelmeer im Westen und der Wüste im Osten. Und für das Volk Israel war es sehr entscheidend und es war ein großer Unterschied, woher der Wind gekommen ist. Wenn er aus der Wüste gekommen ist, vom Osten, dann war der Wind sehr heiß, sehr beißend, sehr stechend. Er kam ja aus der Wüste. Manchmal brachte er Staub mit sich. Und wir kennen ja den Sahara-Staub, den gab es ja jetzt vor ein paar Tagen wieder. Ja, die Autos ganz staubig und so. Also der Sand wird sehr weit getrieben und wenn man ganz in der Nähe von der Wüste lebt, dann können wir uns vorstellen, wie viel, wenn der Sand Sturm peitscht durchs Land. Und das Volk Israel hat diesen Wind verglichen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist weht manchmal sehr heiß durch das Leben und richtet, was falsch ist. Es kann sehr unangenehm werden, wenn so ein heißer Wind durchs Leben pustet. Wenn der Wind jetzt sich drehte und vom Westen kam, dann atmete das Volk Israel auf. Das brachte frische Luft vom Mittelmeer mit. In Israel ist eine andere Logik als bei uns. Wenn es bei uns regnet, dann sind wir unzufrieden, schon wieder Regen. In Israel heißt es, Regen ist Segen. Und immer wenn Regen ist, dann ist das eine Segenszeit für das Land. Weil das Land atmet auf, die Pflanzen kommen zum Blühen, es wird alles grün, schön, wenn es regnet. Und so verglichen sie auch das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist wie ein neues Leben, das hineinzieht in diese Dürrezeit. Alles, was tot war, was geknickt war, wo man kein mutlos war, da kommt der Heilige Geist und schenkt neues Leben, schenkt Erfrischung. Liebe Freunde, das ist jetzt eine Unterstellung, was ich mache, aber das ist meine Beobachtung. Ich glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist sehr, sehr selten in unserem Leben rechnen. Wir sprechen über alles, aber nicht über den Heiligen Geist. Es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte 19. Paulus kommt nach Ephesus und trifft dort Jünger, die Nachfolger. Und er fragt die Gläubige, eigentlich gläubige Menschen, fragt er, habt ihr den Heiligen Geist? Und sie antworten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wer ist das? Und liebe Geschwister, eine Frage an uns. Wann haben wir das letzte Mal in unserem Alltag gehört, dass der Heilige Geist da ist? Wann haben wir es wahrgenommen, dass er da ist? Wir wissen, der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinigkeit. Wir wissen um seine Existenz, aber wissen wir auch um seine Existenz in unserem Leben, nicht nur in einem Namen, sondern in unserem Leben. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist uns näher ist als jeder Mensch, egal wie nah wir einem Menschen sind. Ich bin meiner Frau sehr nahe, wir lieben uns sehr, aber der Heilige Geist ist näher als jede enge Beziehung. 1. Korinther 3, Vers 16 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also der Heilige Geist leitet uns nicht von außen, er begleitet uns nicht Seite an Seite, er macht es nicht ab und zu, sondern immer, weil er in uns wohnt. Wohnen heißt, er nimmt teil an unserem Leben. Er ist in uns. In Psalm 139 lesen wir, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Und jetzt kommt ein Vers, der aufzeigt, dass es der Heilige Geist ist, der in uns wohnt. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Hier sehen wir, wie nahe uns der Heilige Geist ist. Er weiß alles, dass wir hier sitzen, dass wir später aufstehen. Das heißt, er ist immer mit in uns. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist uns besser kennt, nicht nur als jeder Mensch, sondern als wir selbst. Der Heilige Geist kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Hier wird ja das beschrieben, das Gebet. Und das Gebet ist ja das Einfachste, was wir machen können. Das ist so selbstverständlich. Wir können zu Gott reden, mit Gott das sagen, was uns auf dem Herzen ist. Aber kennt ihr, liebe Geschwister, auch diese Situation, dass ihr auf die Knie geht und gar nicht wisst, wofür ihr beten sollt? Man ist vielleicht so verzweifelt, wenn eine Krankheit in der Familie hausiert, so war es auch bei uns. Als meine Tochter krank geworden ist, ich wusste nicht mehr, was ich beten soll. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist weiß, was er beten soll. Und das ist so eine riesige Ermutigung hier. Ich denke, wir sind ja auch manchmal sehr ermutigt, wenn wir wissen, jetzt zum Beispiel eine Not wird gesagt, heute wurde auch gesagt, für die auch beten, für die Geschwister beten. Und es ist gut, dass wir füreinander beten. Und das ist dann, war auch bei uns so eine Ermutigung in der Familie zu wissen, ja, die Gemeinde betet. Wenn ich nicht beten kann, beten andere. Das ist eine große Ermutigung. Aber hier sehen wir eine viel größere Ermutigung. Der Heilige Geist selbst betet für uns. Das ist eine, also was wollen wir mehr? Der Heilige Geist betet jetzt für uns, wenn wir manchmal, wenn wir auch jetzt vielleicht keine Worte finden und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Liebe Geschwister, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Alltag nicht unterschätzen. Im Gegenteil, daraus fließt sehr viel Kraft. Der Heilige Geist ist die einzige Garantie, dass wir in Jesus Christus bleiben. Wir haben ja diesen Johannes 15, da geht es ja um in Jesus bleiben. Niemand von uns schafft es, allein in Jesus zu bleiben. Wenn der Heilige Geist nicht in uns ist, dann schaffen wir das nicht. Und er ist die einzige Garantie, dass wir in Jesus bleiben. Nun, die Wirkung des Heiligen Geistes ist sehr vielfältig. Der Heilige Geist ist Gott und wir können nicht einfach kurz beschreiben und sagen, ja, das sind seine Eigenschaften. Ich möchte aus den vielen Eigenschaften, vielen Wesenszügen des Heiligen Geistes will ich nur zwei heute betonen. Der Heilige Geist richtet und reinigt wie der Ostwind und der Heilige Geist erfrischt und ermutigt wie der Westwind. Diese zwei Gedanken will ich uns ein bisschen betonen. Wir beginnen mit dem Richten und Reinigen. Das hört sich nicht sehr einladend an. Das ist hört sich unbequem an. Aber das ist das Erste, was in unserem Leben geschehen muss. Ohne die Reinigung kann nicht viel passieren. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzte. Also hier sehen wir das, was ich vorher betont habe. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt ein brausender Wind und mit Feuer. Als die Menschen das gehört haben, die Predigt, sie können damit noch gar nichts anfangen, auch als sie den Wind gespürt haben, diese Feuerzungen gesehen haben. Erst am Ende der Predigt, da geschieht etwas, da verstehen sie, da ist es klar. Und das Ende der Predigt von Petrus heißt, tut Buße an jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen, einzigen Menschen, der nicht Buße tun muss. Das ist ein Aufruf, das ist ein Zeichen von Wirken des Heiligen Geistes. Die Sünde ist groß. Und da muss Reinigung geschehen. Also wir sehen, das erste öffentliche Wirken des Heiligen Geistes nach der Himmelfahrt von Jesus war ein Sturm, eine Trennung, ein Aufzeigen der Sünde. Manchmal vergessen wir diese Wirkung des Heiligen Geistes. Wir sprechen über den Heiligen Geist, er ist ein sehr sanfter Geist. Ja, so. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht verletzen, weil er sehr verletzlich ist, so sprechen wir. Und manchmal klingt das schon fast so ein bisschen niedlich, als ob er so schwächlich ist und wir müssen auf ihn aufpassen. Aber der Heilige Geist ist Gott, unerschütterlich, kräftig, eindeutig. Wir lesen schon im Alten Testament, welche Kraft der Heilige Geist hatte. Er kam im Alten Testament über die Menschen. Und die Menschen, er hat Menschen auserwählt für seinen Dienst und die Menschen hatten große Botschaften an das Volk zu richten. Und dann gab es die bekannten Richter, Gideon, Jephtha, Simson. Wir wissen, diese Männer haben Großes gemacht im Volk Israel. Und der Heilige Geist benutzt diese Menschen, um Gottes Feinde zu beschämen. Und was auffällt ist, bei diesen ganzen Geschichten, der Heilige Geist ist nicht auf die Kraft von Simson angewiesen oder von Gideon. Er hat diese Menschen zuerst mal sogar schwach machen müssen, dass sie kraftlos waren. Wir wissen, der größte Sieg von Simson war am Ende seines Lebens, ja, wo er ganz schwach war, wo nichts mehr da war. Nun, vielleicht denken wir, okay, der Heilige Geist wirkt gegen die Sünde, aber das ist so für die Feinde Gottes. Das stimmt auch nicht. Der Heilige Geist wirkt dieses richtend, reinigend im Volk, in seinem Volk. In Jesaja 63 lesen wir einen sehr bezeichnenden Gedanken. In dem ganzen Kapitel wird beschrieben, so ein Rückblick gemacht auf das Volk Israel. Wie hat Gott das Volk Israel geführt? Und dann kommt so eine Aussage, dass sie eine Fülle an Gnadenerweisungen erlebt haben als Volk. Also das Volk Israel hat sichtbar so viel von Gott gesehen und gehört. Das ist unglaublich, was sie alles erlebt haben. Und dann kommt aber ein Vers, Vers 10, Jesaja 63, Vers 10, der ist wie so ein, der tut richtig weh. Da heißt es über das Volk, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er, der Heilige Geist, ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Wir sehen, dass der Heilige Geist lässt es nicht zu, dass das Volk Gottes sich einfach so abwendet und gottlos lebt. Der Heilige Geist kämpft um die Reinheit des Volkes Gottes. Nun, liebe Geschwister, nicht immer schmeckt es uns, wenn der heiße Wind Gottes uns ins Gesicht bläst, oder? Also das ist jetzt, auch uns gefällt es nicht sehr. Aber wenn Gottes Geist wirkt, dann ist das keine Bosheit. Das ist Liebe, das ist Rettung. Der Heilige Geist greift in unser Leben nicht nur ein, wenn Sünde da ist mit seinem heißen Wind. Manchmal gebraucht er den heißen Wind, um uns noch fester im Glauben an Jesus zu binden. Das will ich jetzt verdeutlichen in einem Beispiel. Als Jesus nach der Taufe versucht wurde, in die Wüste gehen musste. Und es heißt ja wörtlich in der Geschichte, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und bei Jesus wissen wir, Jesus hat keine Sünde getan, oder? Garantiert. Jesus war sündlos. Und trotzdem wurde er in die Wüste geführt. Direkt in eine Wüste. Direkt in die Hitze des Gefechts. Und was geschah jetzt durch die Versuchung? Durch die Versuchung wurde deutlich, wie eng Jesus mit dem Vater verbunden ist. keine Augenlust, keine Fleischeslust hat Jesus besiegen können, kein Reiz dieser Welt, keine Ehre, kein Ansehen, das hat Jesus nicht von seinem Vater zerrissen. Das war ja die Versuchung, Jesus zu trennen von seinem Vater. Und durch diese Prüfung wurde deutlich, wie eng, es scheint noch enger zu sein, die Verbindung. Ja? Aber die war schon immer sehr eng. Liebe Geschwister, manchmal erleben wir in unserem Leben große Stürme, heiße Stürme. Und sehr oft suchen wir nach Sünden in unserem Leben. Wir denken, okay, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt gegen Gott, dass er so gegen mich, mir sowas ins Leben schenkt? Werden wir Sünde finden in unserem Leben? Ja, immer. Wir werden immer Sünde finden in unserem Leben. Wir sind nicht wie Jesus, sündlos. Aber liebe Geschwister, wir können auch falsch liegen. Nicht immer schickt Jesus den heißen Wind, weil Sünde ist. Manchmal will uns Jesus einfach näher an sein Herz binden. Und manchmal, damit wir näher an Jesus sind, müssen Dinge verbrennen in unserem Leben, die nicht gut sind, die einfach nichts bringen. Ein wichtiger Gedanke, eine Frage. Warum überrascht es uns immer wieder, dass der Heilige Geist uns liebgewonnene Sachen wegnimmt, wenn wir doch immer betonen, Jesus bedeutet uns alles? Versteht ihr die Frage? Wir sagen immer, Jesus ist alles für uns. Also ohne Jesus gar nichts. Alles mache ich für Jesus. Und dann nimmt Jesus mir etwas und dann bin ich überrascht. Obwohl ich gesagt habe, Jesus ist alles. Jesus ist da. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Da hat jemand gesagt, so kurze Aussage darüber. Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Manchmal nimmt uns Gott auch gute Sachen. Aber er weiß, warum. Liebe Freunde, Reinigung und Heiligung wird nicht ohne diese heiße Kraft Gottes stattfinden können. In 1. Thessalonicher 4, 7 bis 8 schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also wir sehen, der Heilige Geist kämpft in uns um Reinheit. Es sei denn, dass wir zu ihm sagen, so ich werfe dich raus, ich verwerfe dich, ich will nicht, dass du das in meinem Leben machst. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, kennen wir das in unserem Leben, diesen reinigenden Wind Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes? Und ich bitte uns darum, nicht aus dem Weg zu gehen und sagen, ich will das nicht. Wenn Gott an uns arbeitet, dann ist das Gnade. Wir können uns freuen, dass Gott an uns arbeitet. Wir dürfen Buße tun und wir dürfen zu Gott umkehren. Das ist immer Gnade, dass wir zu Gott umkehren dürfen. Gehen wir jetzt auf die zweite Wirkung des Heiligen Geistes ein. Der Heilige Geist erfrischt und ermutigt wie der Westwind. Wie gesagt, damals war es eine Erfrischung, wenn vom Meer Luft kam, das ist erfrischend. Ja, das wäre das Gleiche, wenn wir jetzt Fenster aufmachen, kühle Luft kommt rein, boah, schön, ja, erfrischend. Es ist schon interessant, Gericht und Reinigung, diese Aufgabe hatte der Heilige Geist ja nicht immer. Ja, bis zum Sündenfall musste er nicht Gericht. Also der Heilige Geist hatte ursprünglich eine ganz andere Aufgabe. Aus dem Heiligen Geist sprudelt Leben. Und überall, wo der Heilige Geist hinkommt und nur sein Atem, seine Wirkung ist immer, Leben wird erschaffen. Gehen wir ganz am Anfang zurück, als der Mensch erschaffen wird. Da schafft Jesus, so verstehe ich das aus der Bibel, Jesus schafft mit seinen Händen den Körper, die den Menschen aus Erde und er macht ihn sehr schön. Das sind zwei wunderschöne Skulpturen, kann man sagen, aus Erde gemacht. Perfekt. Aber da ist noch kein Leben drin, das ist Erde. Und dann atmet Gott, das heißt ja so, atmet Gott seinen Geist hinein in diese Materie. Und jeder Mikrometer wird zu einer Zelle, beginnt zu leben, Leben entsteht. Das ist die Wirkung vom Heiligen Geist. Und das ist bis heute unerklärlich, wie Leben da ist. Ja? Schaut euch ein kleines Kind an, wenn es geboren ist. Das ist ein Wunder. Das kann niemand begreifen, niemand irgendwie erklären können. In Hiob 33, Vers 4, da gibt es den Freund von Hiob, Elihu. Also die Freunde haben ja viel Unsinn gesprochen, aber auch viele Wahrheiten. Und das hier ist ein Satz, der wirklich wahr ist. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt. Der Geist Gottes hat uns Leben gegeben. Ja. Würde sich der Heilige Geist nur eine Sekunde, Millisekunde von uns abwenden, jeder Mensch wäre tot. Wir würden wieder zur Erde zurückfallen. Auch heute noch. Der Heilige Geist schenkt Leben. Das, vielleicht hört sich das so ein bisschen, übertrieben an. Aber das Volk Israel hat buchstäblich das erlebt. Das Volk Israel war in der babylonischen Gefangenschaft. Und das Volk Israel ist buchstäblich tot. Da ist nichts mehr zu holen. Also ganz alles auseinandergefallen, das Volk vertrieben in der Gefangenschaft und so weiter. Und jetzt nimmt Gott Hesekiel bei der Hand und zeigt ihm diesen Zustand des Volkes, dass da wirklich nichts los ist, tot. Hesekiel steht mitten in einem riesigen Feld, auf einer Ebene, auf einer Ebene. Und jetzt steht er da und schaut nach vorne, überall Leichen, nach links Leichen, nach rechts, nach hinten. Alles voll mit toten Gebeinen. Das ist der Zustand des Volkes Israel. Nur noch tot. Schrecklich. Und jetzt fragt Gott ihn, okay, und jetzt kannst du dir, jetzt stellen wir uns vor, wir stehen in so einem Feld, nur noch auf einer Ebene, wo nur noch Leichen sind. Das ist ja schrecklich, sich vorzustellen. Und Gott fragt ihn, können diese Knochen wieder zum Leben kommen? Was würdest du da sagen, wenn du mitten unter Leichen, unter Skeletten da stehst? Hesekiel findet eine richtige Antwort. Er sagt, O Herr, Herr, du weißt es. Es heißt im Hebräischen, O Adonai Yahweh, du weißt es. Eigentlich würde er sagen, keine Chance, also mitten unter Knochen, zwischen Knochen stehst. Aber Gottes Verheißung ist in Hesekiel 37, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Das heißt, wenn der Heilige Geist jetzt auf dieses Totenfeld kommt, dann wird wieder Leben da sein. So ist es, so eine Kraft hat der Heilige Geist. Liebe Geschwister, ich will das ein bisschen auf uns übertragen, nicht Volk Israel, sondern auf uns. Wie sieht das in unserem Leben aus? Vielleicht stehst du auch mitten auf einem großen Feld, in einem großen Tal. Und ich erlebe, dass je älter ich werde, desto größer wird das Feld. Und ich erlebe leider, dass auch mein Feld, mein Lebensfeld, sich mit vielen Gebeinen angesammelt hat. Egal, wo ich hinschaue, wenn ich zurückschaue, da breitet sich manchmal Angst über und Schrecken über mich aus. Wie viele Fehler habe ich schon getan? Wie oft habe ich schon gesündigt? Wie viele kaputte Beziehungen hat man im Laufe des Lebens, wo man einfach nicht mehr zusammenkommt, egal wie man sich bemüht? Wer kann da retten? Wer kann da heraushelfen, wenn man so mitten unter den toten Gebeinen steht und sieht, mein Leben ist ein Scherbenhaufen. O Herr, Herr, O Adonai, Yahweh, du weißt es, du kannst es. Leben kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Wisst ihr, Gott weiß, dass wir niemals bei ihm bleiben werden, weil wir ein Herz aus Stein haben. Egal wie viel Barmherzigkeit er dem Volk gegeben hat, sie sind von ihm weg. Und so sind auch wir. Gott wird uns beschenken und wir werden bei der nächsten Gelegenheit ihn wieder verraten. So sind wir Menschen. Nur der Heilige Geist kann uns da retten. Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wir haben ja vorher gehört, auch in der Textlesung von Paul, wir sollen die Gesetze befolgen. Aber wenn der Druck von außen kommt, wir werden es nie machen. Wir sollen sie lieben, die Gesetze. Und das heißt mit dem Herzen. Und das legt Gott in uns rein, diese Liebe zum Herzen. Und liebe Geschwister, lasst uns mich eines deutlich sagen. Immer wenn wir Gutes tun und den Willen verfolgen, dann ist das nicht durch uns geschaffen, sondern durch den Heiligen Geist. Gott hat schon genug gesehen, wie wir uns mühen, plagen, wir wissen, wie stark wir sind. Und Gott geht einen anderen Weg jetzt mit dem Heiligen Geist. Zacharia 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Und das Neue Testament bestätigt dieses Prinzip, Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Und das ist der frische Wind Gottes. Wenn du jetzt gerade niedergeschlagen bist und ausgetrocknet bist, wenn du keine Kraft hast und ausgebrannt bist, wenn du alles gegeben hast, aber es hat nichts gebracht, die Rettung ist bei Gott. Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also wir sehen hier, der Heilige Geist wird uns immer zum Vater zurückbringen. Also stehen dir Tränen in den Augen, dann wird der Heilige Geist schauen, schau nach oben, du hast einen Vater, der für dich sorgt. Verstehst du den Sinn des Ganzen gar nicht mehr in deinem Leben, dann wird der Heilige Geist sagen, schau nach oben. Dein Vater hat einen Plan für dein Leben. Hat bei dir im Leben gar nichts geklappt und alles ist wie ein Scherbenhaufen, dann wird der Heilige Geist sagen, schau nach oben. Dein Vater repariert jeden Schaden. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Er wird uns immer zum Vater zurückbringen. Und das ist eine wunderbare Erfrischung. Und der Heilige Geist erfrischt uns nicht dazu, dass ich jetzt, mir soll es gut gehen, sondern er will, dass Gottes Liebe, er will mich erfrischen, damit andere erfrischt werden. Was der Heilige Geist macht, ist nicht zum Selbstzweck für mich, sondern er gibt mir Gaben, damit ich anderen diene. Er gibt mir Kraft, damit ich andere ermutige. Das ist die frische Luft, nicht aus dem Westen, nicht vom Mittelmeer, sondern vom Himmel, liebe Geschwister. Direkt aus dem Himmel. Der Heilige Geist arbeitet direkt aus dem Himmel. Ich habe mich heute bemüht, zwei Wirkungen des Heiligen Geistes uns nah ans Herz zu bringen. Ich weiß nicht, ja, was das Wort Gottes mit dir macht, was der Heilige Geist mit dir macht. Der Heilige Geist zeigt uns Sünden auf, er schleift an unserer Gottesbeziehung, dass wir näher zu Gott kommen, Und das ist gut, das ist Gnade, das ist nicht schlecht. Ein anderes Mal erfrischt uns der Heilige Geist, schenkt uns neuen Mut, bringt uns näher zu Gott. Auch das ist Gnade. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wir können uns jetzt nicht entscheiden, sagen, ich will immer diesen frischen Wind. Nein, das weiß Gott am besten, was wir gerade in unserem Leben brauchen. Manchmal brauchen wir diese ermahnende Leitung, manchmal brauchen wir Ermutigung. Und das wird der Heilige Geist jedem so geben, wie er es für richtig hält. Ich wünsche allen diese Freude, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, sondern dass der Heilige Geist uns leitet. Amen. Wir haben